von Kämmerer, und das wird mein Leitbild sein heute Abend, und an dem möchte ich deuten und versuchen zu erklären, wie man Prophetie, das Wort Gottes und geistliche Dinge versteht. Apostelgeschichte Kapitel 8 von Vers 26 lese ich: Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, also bitte pass auf, jetzt fängt schon Prophetie live und pur an. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinführt. Ganz präzise, ganz genaue Angaben, was er zu tun hat. Sie führt durch eine einsame Gegend. Also sogar die Gegend wurde angegeben, einsame Gegend. Und er brach auf. Das ist die Erfüllung dieser Prophetie. Er brach auf, er machte sich auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandace, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus, wieder Prophetie: Geh und folge diesem Wagen. Geh und folge diesem Wagen. Also ganz konkret wird der Mann hier geführt und geleitet. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und dann sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Und jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitete? Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete, Zufall? Weiß ich nicht. Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn es schert. So tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Das war der Abschnitt, der zufällig gelesen wurde. Gibt es Zufälle bei Gott oder gibt es keine Zufälle? War das ein Timing? Was war das? Der Kämmerer wandte sich an den Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus an zu reden und ausgehend von diesen Schriften verkündigte ihm er das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie an eine Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, nicht Philippus mehr: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Und als er aber aus dem Wasser gestiegen war, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude weiter. Den Philippus aber sah man in Astort wieder und er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Vater, ich möchte dich jetzt herzlich bitten, salbe dein Wort und schenke Gnade, dass dein Wort auch heute verstanden wird. Herr, wir möchten Prophetie verstehen, so wie dieser Kämmerer das Wort Gottes verstehen wollte. Er las es nur, hat es vor sich. Aber heute Abend, Herr, wir möchten nicht nur lesen und nicht nur hören, sondern wir möchten auch verstehen, was du zu sagen hast. Und dein Wort sagt immer wieder: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 7-mal, Herr, sagst du den Gemeinden in der Endzeit und auch uns, dass wir hinhören sollten. Bitte lehre uns, Prophetie, Propheten, das prophetische Wort zu begreifen, aufzunehmen, umzusetzen, auszuleben. Herr, ich danke dir, dass auch diese Lehrstunde eine heilige Stunde wird, wo deine Kinder in die tiefen Wahrheiten hineingeführt werden. Segne auch diese Betrachtung jetzt. Amen. Was schon alles zusammengeweissagt wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Nein, wirklich. Also was ich schon alles an Prophetien gehört habe, so mancher Mensch, ich denke nur an ein Ehepaar bei uns in Heilbronn in der Gemeinde. Glücklicherweise ist es nicht in meiner Gemeinde passiert, sondern in einer anderen Pfingstgemeinde. Da wurde geweissagt, du sollst den und den heiraten. Und der Esel hat die geheiratet und diese Ehe ging nicht gut. Die haben nie zusammengepasst, die haben 3 Kinder gehabt. Aber die Frau ist nachher geschieden worden, oder die sind geschieden worden, die Eheleute, hat nicht geklappt und ist am Schluss an Krebs gestorben. Also ich würde mich nicht von einer Weissagung zusammenführen lassen. Das endet in einer Katastrophe. Eine andere Prophetie, wo ich sehr hart arbeiten musste, eine meiner Mitarbeiterinnen ist auf einer Gebetsfreizeit oder Fastenfreizeit und kriegt eine Prophetie: Du wirst im Februar heiraten. Und das arme Mädchen ist bis heute noch nicht verheiratet und es sind schon über fast 14 Jahre her oder 15 Jahre her. Im Februar. Vielleicht kommt es irgendwo im Februar in der Ewigkeit, aber bis jetzt ist nicht der Fall. Sie ist fast verzweifelt und jeder, der jetzt im Februar als junger Mann sie anguckte, dachte sie, das ist jetzt der Richtige, der kommen sollte. Meine Lieben, wir sollten auf solch Schindluder uns nicht einlassen. Prophetie hat schon so viel kaputt gemacht im Leben der Gläubigen, so dass man niemand mehr traut und dass man dem Wort Gottes nicht einmal mehr traut, weil der Glaube so erschüttert wurde durch falsche Prophezeiungen, falsche Auslegungen der Prophezeiungen, falsches Verständnis der Prophezeiung. Wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Das ist die erste Frage. Wie verstehe ich Prophetie heute? Wie verstehe ich das Wort Gottes? Ist das auch eine Prophetie, wenn mich niemand anleitet? Weissager müssen eigentlich Buße tun, weil sie den Leuten etwas gesagt haben, aber nicht gesagt haben, wie sich diese Dinge jetzt konkret erfüllen sollen, sie nicht angeleitet haben. Philippus war ein Anleiter, er klärt auf und er sagt, er fing hier von der Schrift an, auszulegen, verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie nun weitergezogen waren, kamen sie an eine Wasserstelle und dann hat der Kämmerer selber den Wunsch gehabt, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Eigentlich das Bedürfnis zur Umkehr, zur Buße, zur Veränderung in seinem Leben, kam nicht vom Philippus, sondern kam von ihm selbst. Philippus war nur der Anstoß oder war nur der Auslöser oder der Erklärer, der so ein bisschen so die Weichen gestellt, geholfen auf den Sprung zu kommen, das war alles. Eigentlich hat der Mann selber sich mit der Materie beschäftigt. Er las von Jesus schon. Er hat also schon das Wort Gottes in sich aufgenommen, hat er fragt, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Er hat sich schon vor ein paar Stunden vorher sich die Rolle des Jesaja in Jerusalem auf dem Markt gekauft oder in der Buchhandlung. Er hat das Wort gehabt. Philippus legt es nur aus, bestätigt es, was ein Prophet, ein Weissager, einer, der im Auftrag Gottes redet, was er kann, was ich nur kann, ist nur das dir zu sagen, was du schon längst weißt. Das ist nichts anderes als Weissagen. Etwas, was dir auf den Sprung zu helfen. Mensch, das habe ich doch in meinem Herzen. Genau das ist es, was Gott von mir will. Wenn ich aber jetzt herkomme und dir eine Botschaft bringe und du hassest mich in deinem Herzen, dann ist es ein Fehltrug. Ein Fehlschluss. Und es passiert so oft. Ich habe ein Wort für dich. Na gut, wenn du für mich ein Wort hast, sag mir, was du hast. Und dann muss ich prüfen, ob es für mich ist oder nicht. Ob ich das annehme oder in den Papierkorb schmeiße. Ich habe schon so viele Gottesworte in den Papierkorb geschmissen. Glaub mir das. Ist keine Sünde, sogar eine Pflicht. Nicht gebrauchte, nicht benötigte Worte Gottes in den Papierkorb zu schmeißen. Denn man kann mit dem Wort Gottes einen Tod schlagen und geistlich töten. Denn nicht derjenige muss prüfen, was er weiß sagt. Also bitte, jetzt, ich gebe euch ein paar Schlüssel. Und damit könnt ihr nachher arbeiten und leben. Und das, was ihr heute hört, das hört ihr wahrscheinlich nie in charismatischen Kreisen oder kaum. Wird kaum gepredigt, weil man darf Prophetie nie antasten. Bei den vielen Charismatikern und Pfingstlern steht die Prophetie ganz hoch oben. Dann kommt nichts und dann kommt erst Wort Gottes. Aber ich bin ausgewogen, ich bin ausbalanciert und ich bin so froh, dass ich das sein darf. Seit 30 Jahren bewege ich mich im pfingstlich-charismatischen Fahrwasser und ich denke, dass ich mit allen möglichen Dingen konfrontiert worden bin. Und ich möchte euch die Wahrheit sagen und das ist, was euch wirklich frei macht, euch glückliche Menschen sein lässt und so weiter. Derjenige, wo weissagt, muss die Weissagung nicht prüfen nach der Heiligen Schrift. Der, wo es hört, muss prüfen. Und das ist so wichtig. Ich muss nicht prüfen, was ich dir als Prophetie bringe. Ich lasse durchlaufen, ich rede, ich verkündige. Du musst es prüfen, kann ich das annehmen, kann ich das akzeptieren? Ist das Wort Gottes für mich? Hat Gott zu mir durch ihn gesprochen oder nicht? Das ist dein Problem. In der Heiligen Schrift heißt es, wir werden nachher diese Stelle lesen, 1. Korinther 14, lass zwei oder drei Weissagen in der Gemeinde und die anderen sollen prüfen. Die Prophetie, das Wort Gottes ist unfehlbar. Also die Bibel ist schon so auseinandergerissen worden, so zerfetzt worden, so geprüft worden, dass es nicht mehr geht. Also die Bibel müssen wir nicht mehr prüfen. Aber was wir prüfen müssen, das sind die Prophezeiungen, die sind noch nie geprüft worden. Aber manche charismatischer Pfingstler sagen, heiliges Wort Gottes, nicht antastbar. Nein, Es ist unsere Pflicht, ihr lieben Gläubigen, die Prophezeiungen, egal welche sie sind, von wem sie sind und was sie sind, zu prüfen. Und dann so richtig einzuordnen und eine Note dafür geben. Gut, nicht gut, so für heute nichts, später mal vielleicht und sonst was beurteilen. Um 250 gab es in Rom einen Papst. Heute sind die Päpste unfehlbar. Aber um 250 gab es in Rom einen Papst, der hat 5 Diakone eingesetzt. Die Diakone haben keinen anderen Auftrag gehabt, als zu prüfen, ob er richtig predigt. Jawohl, der Papst war nicht sicher, predigt er richtig, legt er richtig die Schrift aus, verkündigt er richtig das Evangelium. Diese 5 Diakone haben nichts anderes getan, als sie nach der Predigt sich hingesetzt haben und alles auseinandergenommen, hat er jetzt richtig geweissagt. Denn Predigen ist nichts anderes wie Weissagen. Wir prophezeien, ich sage Dinge, du sagst, woher weißt du das? Das habe ich zu Hause geredet, wir haben darüber gesprochen und so weiter. Oft errate ich eure Gedanken und ich habe euch gar nicht zugehört. Ich habe keine Abhöranlage, glaubt mir das. So, ich habe auch nicht nötig. Aber der Heilige Geist weiß, was deine Probleme sind und der Heilige Geist versucht dir da in einem Satz oder zwei Sätze da eine Antwort geben. Ich habe in Süddeutschland mal in einem Zelt evangelisiert und da kriege ich eine Anzeige. Ich kriege eine Anzeige gegen Verleumdung. Ja, ich war entsetzt. Ich habe niemanden verleumdet, aber der Mann hat sich angesprochen gefühlt in der Zeltversammlung. Er hat sein ganzes Leben offengelegt. Den Mann habe ich bis zu diesem Augenblick, bis zu der Anzeige, habe ich den Mann noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen gehabt. Nur im Zelt saß er irgendwo da hinten. Aber ich habe exakt das gesagt, was in seinem Leben los war. Anhand der biblischen Geschichte, der biblischen Text, was ich gelesen habe und das, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und der erstattet mir eine Anzeige. Das Gericht war vernünftig, denn man kann letztendlich gegen Inspiration des Heiligen Geistes nichts tun. Es ist etwas Außerirdisches, so, und es wurde eingestellt. Aber ich hatte eine Anzeige gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche. Leute werden bloßgestellt plötzlich. Ja, ich bin blamiert. Niemand schaut mich an und so weiter. Anzeige wegen Verleumdung im Gottesdienst. Der hätte Buße tun sollen, statt mir Anzeige erstatten. Das wäre besser und gesünder der Mann gewesen. Naja, verstehst du auch, was du liestest? In Amos Kapitel 3, Vers 7 heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Propheten, durch seine Diener, durch seine Knechte anzukündigen. Also auf dieser Welt passiert absolut gar nichts, ohne dass Gott zuerst irgendwie angedeutet verkündigt hätte. Deshalb ist Prophetie sehr wichtig. Und ganz besonders in der Endzeit, in der wir leben, ist Prophetie sehr wichtig, denn Gott hat muss Überstunden machen, oder die Engel Gottes müssen Überstunden machen in unserer Zeit, in der wir leben. Und Gott kann nur das tun, was angekündigt wurde, was verkündigt wurde. Und nach 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, da werden wir aufgefordert, die Geister zu prüfen, welcher Geist das ist, aus welchem Geist er spricht. Und es kommt nicht nur, dass wir die Prophezeiung prüfen. Wisst, wir müssen zuerst einmal aufpassen, was wir prüfen. Nicht die Prophezeiung muss geprüft werden, sondern der Geist, aus dem die Weissagung herauskommt. Ist es der Heilige Geist? Ist es ein Yogi-Geist? Ist es ein Hindu-Geist? Ist es ein Buddha-Geist? Oder ist es irgendwie ein Teufelsgeist, ein spiritistischer Geist? Aus welchem Geist wird das gebracht? Prüfet die Geister, nicht die Prophezeiungen. Und das sind manche Pietisten, bekennende Kirche, Gnadener Verband, die prüfen die Weissagungen, aber das ist total verkehrt, die liegen total daneben. Die sind ein paar Millimeter weiter weg vom Schuss. Die sollten die Geister prüfen. Aus welchem Geist kommt das? Kommt es aus dem Heiligen Geist? Oder aus irgendeinem anderen Geist? Prüfet die Geister. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Und jetzt kommt die richtige Beurteilung. Was ist echt? Was ist falsch? Was ist echt? Was ist falsch? Da wurde einmal ein Junge gefragt, ob er ein Pferd aus Holz oder aus Metall sich wünsche. Was wünschst du dir? Ein Pferd aus Holz oder Metall? Und dann sagt er, oh, ich wünsche mir nicht ein Pferd aus Holz und nicht ein Pferd aus Metall. Ich wünsche mir ein richtiges Pferd. Was wünschst du dir? Eine Prophetie aus Metall oder aus Holz oder eine richtige Prophetie, mit der du was anfangen kannst und nicht nur spielen. Prophetien sind nicht zum Spielen da. Ich lasse zwischendurch immer nur so Kerngedanken. Eine andere kleine Geschichte, die lockert auf und hilft uns zu verstehen. Da ist ein Mann tatsächlich passiert. Da ist ein Mann beim Zahnarzt und lässt sich die Zähne behandeln. Nach der Behandlung bezahlt er mit falschen Banknoten die Zahnarztrechnung. Der Zahnarzt ist entsetzt und sagt, wie kommen Sie da drauf, mir meine Arbeit mit falschen Geldnoten zu bezahlen? Sagt er, Sie haben mir auch falsche Zähne gegeben. So, Sie kriegen auch falsches Geld. Es ist Spaß, aber echt passiert. Der Geschäftsmann wollte nur zeigen, falsch gegen falsch. Viele missverstehen die Prophetien, deuten falsch, erklären es falsch, verwechseln. Die Bibel fragt, und da ist immer wieder in der Schrift, wovon spricht der Prophet? Sie haben gedeutet, auf welche Zeit der Geist hindeutet. Weil die Propheten sehen immer nur die Bergspitzen, sie sehen die Täler nicht dazwischen. Das ist sehr irritierend manchmal bei Prophezeiungen. Man sieht die Bergspitzen, wie es ist oder wie es sein wird einmal, aber was dazwischen liegt, die Täler. Und das ist manchmal sehr irritierend. Manchmal liegt ein Berg neben dem anderen, aber dazwischen sind große Schluchten, unüberwindbare Schluchten vielleicht manchmal. Und man sieht nur die Bergspitzen, das sehen die Propheten. Haben die Propheten immer geschaut und da kommt manches durcheinander. Wir sehen die Ewigkeit und wir sehen nicht, was dazwischen ist, das Tal des Todes zum Beispiel. Und da kommen sehr viele Missverständnisse. Aber jede Prophezeiung braucht eine Deutung, einen Deuter, einen Übersetzer, einen Dolmetscher. Jede Prophezeiung braucht das. So, du hast jetzt ein Wort von Gott bekommen, in irgendwelchem Umstand, in welcher Situation, spielt das keine Rolle. In der Predigt oder im Gebet oder durch selbst im Traum, durch ein Gesicht. Spielt jetzt keine Rolle, im Gebet, beim Bibellesen. Gott spricht auf so mannigfaltige Art und Weise. Wie gehe ich mit diesen Prophetien um? Und da möchte ich ein Beispiel nehmen, das ist Josef und Pharao. Pharao träumt, Josef legt den Traum aus und Josef sagt auch Pharao, was zu tun ist. Getreidesilos bauen. Es kommen jetzt fette Jahre und nach diesen fetten Jahren kommen 7 magere Jahre und jetzt sammeln wir alles ein, was wir haben. Und so wurde dann auch gehandhabt. Weißt du, und man lernt mit der Zeit. Josef, sein Beruf war Traumdeuter. Er hat also auf Anhieb sofort die Träume der Leute deuten können. So wie es heute Beruf gibt, Redner, so gab es Beruf Traumdeuter. Jemand, der sich auskennt in Träumen, war die Frage. Auch in der Auslegung, in der Schriftauslegung. Wenn einer einmal rechnen gelernt hat, dann kann er es rechnen. Wisst ihr, wir verlernen das Rechnen. Und viele Gläubige haben das Rechnen verlernt, weil sie Taschenrechner haben. Ist zu bequem. Also jetzt komplizierte Rechnungen, die werden da schnell ausgerechnet. Und wir verblöden langsam. Und was würden wir tun, wenn da plötzlich Strom ausfällt oder die Batterie leer ist? Wir können nicht mehr rechnen. Nicht einmal die simplen, einfachen Rechnen. Mir geht es manchmal so. Da stehst du da, weil ich das einfach so, das Fleisch ist so schwach und gibt nach und so weiter. Und man verlernt das Wichtigste. Und deshalb auch mit dem Wort Gottes umgehen, mit den Prophezeiungen umgehen. Wir können fit werden und wir können die kompliziertesten Rechnungen lösen, wenn wir gelernt haben, uns ständig zu steigern, zu verbessern in dem, was Gott redet und dann verstehen, also da verstehe ich dieses jetzt mal so, das nächste Mal so und so weiter. Wir wachsen in der Erkenntnis. Und jemand, der viel im geistlichen Leben steht und damit arbeitet, für den ist es dann kein Problem, schnell die Antwort zu geben vom Wort Gottes. Und deshalb war für Philippus auch sehr klar und eindeutig. Der Geist sagte, Philippus, geh auf die Straße nach Gaza. Für den war es ganz klar, ganz konkret. Und er hat sofort umgesetzt und sofort auch realisiert. Was passiert, wenn es nicht so läuft? Wenn Gegenprophezeiungen sind. Also du weißt in deinem Herzen etwas anderes und da gibt es Gegenprophezeiungen. Auch das ist, wie verstehe ich eine Prophetie? Jetzt ist unser lieber Apostel Paulus, wir haben in Apostelgeschichte 21, Vers 10 bis 14, eine ganz interessante Geschichte, eine sehr spannende Geschichte, die solltet ihr zu Hause lesen. Apostelgeschichte 21, Vers 10 bis 14. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und lass uns lesen, wir gucken doch, Apostelgeschichte 21, Vers 10, das ist nämlich wichtig, diese Geschichte zu sehen. Wie verstehe ich Prophetie heute? Ich bleibe immer noch bei meinem Kämmerer und ich werde zum Kämmerer auch wieder zurückkommen. Keine Sorge, ich werde ihn nicht verlassen. Apostelgeschichte 21, Vers 10 und folgende Verse. Denke ich, dass es ist. Ja. Wir blieben mehrere Tage, also da bei Philippus, dem Evangelist in Caesarea, dort wo der Geist Gottes ihn hingebracht hatte, da kam von Judäa ein Prophet namens Agabus herab und besuchte uns. Er nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und den Heiden ausliefern. Als wir das hörten, redeten wir mit ihm zusammen und mit den Einheimischen zu, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Also das beschreibt Lukas hier. Wir haben Paulus versucht zu überreden nach dieser Prophezeiung, um Himmels Willen, jetzt. Doch Paulus antwortete, warum weint ihr und warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem für den Namen Jesu des Herrn fesseln zu lassen und sogar zu sterben. Da sagt er, da er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Also da ist eine Prophezeiung, gehen nicht nach Jerusalem rauf, sogar sehr demonstrativ. Agabus war nicht irgendwie ein Möchtegern-Prophet, sondern war ein anerkannter, akzeptierter Prophet in der Gemeinde. In der Gemeinde gab es Apostel, Evangelisten, Propheten. Philippus Agabus war so ein Prophet. Und er weissagt, und was er sagte, das stimmte auch. Er wurde gebunden, es traf zu. Er hat nämlich über die Hungersnot geweissagt, die kommen wird. Und die kam exakt, also es war ganz exakter Prophet, der also nicht nur Larifari geweissagt hat, sondern wirklich ganz konkret sagt. Und wir besprachen uns. Und da wir merkten, Paulus lässt nicht nach, gaben wir nach und sagten, geh hin, wir beten, Gott segne dich. Was ist hier richtig, was ist hier falsch? Das ist ein Widerspruch für manche vielleicht. Wie kann Gott so reden und kann Gott so reden? Was ist hier die Wahrheit? Soll ich euch sagen, was da los ist? Paulus hat bei seiner Berufung eine Vision bekommen. Und da heißt es, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Lies Apostelgeschichte 9. In Jerusalem und bei den Nationen und Völkern und so weiter. Und dann hat er dreimal gebetet, Herr, nimm mir den Pfahl aus Fleisch. Manche Leute denken, das wäre Krankheit. Paulus war kerngesund. Also keiner hätte diese Missionsreisen machen können, wenn er krank gewesen wäre. Und Diener Gottes sind nicht krank. Die wären vielleicht mal schwacher, mal Kopfschmerzen und mal Beinschmerzen und mal Muskelkater. Aber Paulus war nicht krank, er war kerngesund. Aber was er war, er wurde angegriffen. Und seine Berufung war, und sein Pfahl im Fleisch war, überall wo er hinkam, dass er immer wieder angegriffen wurde, um Jesu Willen. Das war sein Pfahl im Fleisch. Und er sagt, oh Herr, gib mir, dass ich endlich mal Ruhe habe. Dass ich endlich mal Frieden habe. Aber der hat keinen Frieden gehabt. Der war nur in einer Gemeinde, wo er 3 Jahre ausgehalten hat. Meistens 3 Stunden, 3 Tage. Am längsten in einer Gemeinde, wo er 28 Tage. Aber sonst hat er nie lange ausgehalten. Gab es immer wieder Streit, Aufstand, Rebellion, Widerstand, Widerspruch. Und damit musste er leben, bis er starb. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. So, jeder hat von uns, von Gott, eine ganz persönliche Offenbarung. Und es mag stimmen, dass wenn du jetzt nach Jerusalem kommst, Leiden, Bande und Gefängnis warten dein. Aber das hat Paulus ja schon von vornherein gewusst. Der hat schon 3-mal gebeten, Herr, nimm das weg. Und Gott hat gesagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, Gott ist stark. Ich bin bereit, in Jerusalem, wenn es sein muss, auch zu sterben. Und ich möchte den Juden das Evangelium bringen. Ich liebe die Juden, ich habe ein Herz für die Juden und ich will den Juden das Evangelium bringen. Ich gehe. Und wir gaben nach. Und dann heißt es, wir sagten, der Wille des Herrn geschehe. Und der Wille des Herrn war, dass er nach Jerusalem geht. Der Plan Gottes war, dass er auf eine Billigfahrkarte nach Rom kommt. Ja. Der wäre sonst nie nach Rom so günstig gekommen. Und hätte nie die Gelegenheit gehabt, auch sogar dem Kaiser von Rom Zeugnis zu geben. Denn du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Die Berufung steht über jede Prophetie. Also wenn ein Berufener da ist, und jetzt kommen Prophezeiungen und sagen, bitte, oh, geh aus Deutschland fort. Nur als Beispiel. Habe ich schon gekriegt. Deutschland wird zusammenbrechen. Steht immer noch. Lob und Dank. Aber geh schnell, verlass das Land und dergleichen. Da ist das ein sehr unsicherer, heißer Boden. Nein, Gott hat mich hierher berufen. Ich habe ein Stipendium für Amerika gehabt. Er hat gesagt, Dankeschön, ich gehe jetzt nicht nach Amerika. Ich bleibe jetzt hier, weil mein Platz in Deutschland ist. Und ich bin froh, dass ich in Deutschland geblieben bin zu der Zeit. Man hat gesagt, um Himmels Willen, als ich mich entschlossen habe, nach Berlin zu gehen. Wie kann man 87 nach Berlin gehen? Ist eine Insel im Roten Meer. Aber ich habe mich entschlossen. Und da kamen Leute, also Bruder Matthäus, machst du auch den richtigen Schritt? Also ich habe den Eindruck, du bist auf dem Holzweg und dergleichen. Ich muss wissen, was ich tue. Und deshalb Prophezeiungen, wenn sie gegeben werden, du musst wissen, was du tust und was du nicht tust. So wichtig. Und wenn du das nicht weißt, wirst du anfangen zu schwimmen. Wer weiß, vielleicht hat doch der Herr was gesagt. Vielleicht hat doch der Herr geredet. Vielleicht ist es doch die Stimme Gottes. Vielleicht bin ich dem Heiligen Geist ungehorsam. War Paulus jetzt dem Heiligen Geist ungehorsam? Er hat eine höhere Instanz über sich gehabt als den Agabus. Und deshalb, wenn jemand eine höhere Instanz über sich hat, dann muss er sich nicht nach der unteren Instanz sich richten. Wenn jetzt ein Bruder kommt und weissagt, wenn er doch ein Priester, ein Prophet Gottes ist, selber hat er geweissagt, selber hat er geredet. Also er hat selber Umgang mit Gott, selbst mit Gott Gemeinschaft. Und wenn man selbst mit Gott Gemeinschaft und mit Gott klar ist, braucht man nicht andere Erklärungen und nicht mehr große Erklärungen. Die mögen helfen. Und Paulus sagt, ich weiß, Bruder, reg dich nicht so auf. Ich kann dir schon aufsehen, was da in der Gemeinde dort in Caesarea los war, wie die Brüder da geweissagt haben. Und wir haben versucht, lies mal weiter, von allen Seiten haben wir versucht, ihn zu überreden, zu bleiben. Wir begrüßten die Brüder und blieben bei ihnen. Am folgenden Tag kamen nach Caesarea und von allen Seiten haben sie versucht, ihn zu überreden. Nein, er blieb bei seiner Entscheidung. Prophetien verstehen, Weissagungen verstehen. In der Bibel heißt es 1. Korinther 14, Vers 29, lass zwei oder drei weissagen und die anderen richten. In der Heiligen Schrift heißt es, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und jetzt pass auf, Paulus hat gesagt, ich habe dreimal gebetet, Herr, nimm es weg. Paulus hat dreimal von Gott die Bestätigung bekommen, du musst nach Jerusalem, du musst leiden, du musst durch diese Hölle durch, du musst durch diesen Ofen durch. Dreimal habe ich gefleht und eine Sache besteht durch zwei oder drei Mundzeugen. Du solltest nichts schlucken, ungeprüft. Keine Prophetie, keine Weissagung, denn du bist kein religiöser Müllschlucker, der alles einfach schluckt und aufnimmt. Prüfe. Prüfe diese Dinge und ob sie von Gott sind, ob sie echt sind. Und du, weißt du, das Echte, das Göttliche hat keine Angst vor Prüfung. Aber das, was so unecht ist, Gemachte, ja, dass du den Gesalbten des Herrn nicht an. Da kommen die Leute mit frommen Phrasen und frommen Sprüchen. Das darf man nicht. Nein, es ist ein Gebot sogar. Lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen richten jetzt. Aber wie oft wird in der Gemeinde alles geschluckt und alles getan und so viel Unsinn wird dann dabei, kommt dabei heraus, weil man nicht prüft. Wie prüft man? Wird man demokratisch abstimmen? Ich bin dafür, was die Schwester gesagt hat und der Bruder gesagt hat oder dagegen. Es wird nicht demokratisch geprüft, sondern der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Das ist die Prüfung. Gott gibt uns das Zeugnis. Also wenn ich eine Weissagung höre, dann sage ich, und es geht mich nichts an, dann sage ich, es gut, vielleicht irgendjemand, der hier im Raum ist, braucht es. Ich brauche es nicht, danke. Und so ist es. Aber wenn es kann, manchmal ist es, Mensch, da ist eine Weissagung für jemanden ganz speziell, aber dann sage ich, Herr, das nehme ich an, das ist auch für mich. Danke, Herr. Das brauche ich. Was jetzt über diese Person geweissagt wird, das trifft auch auf mich zu. Ich bin auch in derselben Situation, brauche auch dasselbe Wort Gottes. Denn das Wort Gottes gilt für den und für die. Und für viele und für wenige. Für alle. Und für niemand wiederum. Das ist das Wort Gottes. Lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen richten. Echte Prophetien darfst du ruhig auseinandernehmen, untersuchen, auch drüber reden. Wir haben hier in der Gemeinde mal einmal eine Prophetie gehabt, da hat jemand vorgelesen, wenn wir nicht Buße tun, da wird sogar noch jemand sterben. Und wir haben dann im Gemeinderat miteinander gesprochen, haben gesagt, nein, wir können diese Prophetie nicht annehmen, wir geben dir dies wieder zurück, behalte es. Auch öffentlich gesagt, die Prophetie können wir nicht annehmen, Weißt du, wer gestorben ist? Der selber ist gestorben. Den hat's getroffen mit 43 Jahren, Herzinfarkt und Tod. Wir können, weißt du, wir haben es nicht angenommen. Und wir haben gesagt, das ist für uns unlogisch, dass jemand mit dem Tode bedroht wird. Wir machen uns sogar noch strafbar, wenn wir sowas kommen, wenn wir nicht Buße tun, wird sogar noch sterben. Wir können solche Dinge, so einen Quatsch nicht akzeptieren. Egal wer es ist. Und wir müssen uns sehr hüten vor gemachte, möchte gerne Weissagungen, Prophezeiungen. Das Wort Gottes wird geprüft. Ja, passte die Gesalbten des Herrn nicht an. Und da fing man mal sehr fromm zu reden. Nein, habe ich gesagt, ich bin so frei, ich nehme das nicht alles, nicht für mich. Nicht für uns, auch als Gemeinde. Und das kann ich nicht akzeptieren. Wer hört, muss prüfen. In Matthäus Kapitel 24, Vers 36 und Markus 13, Vers 32 ist auch eine Stelle, wo es sehr wichtig zum Prüfen ist. Da heißt es, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und Jesus sagt, Tag und Stunde weiß niemand. Also Prophezeiungen, die mit einem Datum sehr eng verbunden sind. Da sind 20 Fragezeichen dahinter zu machen. Mit einem Datum. Dann und dann wird die Welt untergehen. Dann und dann passiert das und das. Gott arbeitet nach ganz anderen Maßstäben. Und nach ganz anderen Daten. Denn wenn bei uns Nacht ist, ist auf der anderen Seite der Welt Morgen und heller Tag. Also, es kann schon da die Zeit nicht stimmen, wenn es wirklich so sein möchte. Wenn Gott redet, plötzlich oder schnell oder bald, also in diesen Begriffen, aber Tag und Stunde. Und wenn jemand anfängt, mit Tag und Stunden zu rechnen, Prophetien zu deuten, auf wann passiert das? Alle, die bisher berechnet haben, wann Jesus wiederkommt, die haben sich alle verrechnet, miteinander. Jehovas Zeugen, Neuapostolische, die haben gesagt, Jesus hat, ich denke nur an die Neuapostolische, ja, die haben gesagt, und die wachsen, die Sekte wächst, ich wundere mich, wie kann so eine Sekte wachsen, die auf falsche Prophetien aufgebaut ist. Die haben gesagt, mit ihrem Stammapostel, der Herr wird zu seinen Lebzeiten kommen. Bitte passt auf, Gott bindet sich nicht an einen Menschen, dass er zu seinen Lebzeiten kommt. Dass Jesus zu seinen Lebzeiten kommt. Und die Neuapostolischen haben gepredigt sogar, selbst wenn das Flugzeug abstürzt, noch bevor das Flugzeug die Erde erreicht und bevor unser Bruder Bischof zerschellt und stirbt, ist Jesus wiedergekommen. Und was ist passiert? In den 60er Jahren starb Bruder Bischof, der Stammapostel. Und er brach für die Neuapostolischen eine Welt zusammen. Da mussten sie korrigieren, ihre ganze Lehre, ihr ganzes Glaubensbekenntnis umschreiben. Weil es an einen Menschen gebunden ist. Und wie viele Leute sind in die Irre geführt worden. Ich denke nur an eine Schwester, die ich betreut habe. Paula Gasper, ihre leibhaft eigene Schwester von Stuttgart. Die ist nach Indien ausgewandert. Da ist, Branham predigt in Karlsruhe und da ist jemand, der möchte unbedingt Bruder Branham, einen Propheten, sprechen und der macht ähnlich so wie diese Nasenemmer. Oder der liebe Bruder mit der Nasenemmer. Und der Bruder Branham will seine Ruhe haben, seine Leibwächter um sich herum und will nicht damit Leute sich groß abgeben. Der sagt, ja, Bruder, du willst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Nur so gesagt, du willst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Jetzt haben ein paar gehört, Bruder, sowieso wird die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Was hat er gemacht? Eine Lehre draus gemacht und 700 dumme Leute nach Indien geführt, die ihr ganzes Vermögen verkauft haben und auf einem Berg dort in Indien, Nepal-Gegend, Kaschmir-Gegend, warten sie auf die Wiederkunft Jesu. Und ich habe mitgesammelt, dass eine Schwester, eine andere Schwester, dass die wieder heimfahren konnte. Nicht einmal mehr Fahrgeld nach Hause hatten sie mir. So verarmt sind sie. Nur weil jemand gehört hat, du wirst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Prüft. Ich bin sehr kritisch heute, aber ich möchte zuerst einmal diese Dinge mal aufarbeiten, denn dieses Thema ist so ein großes Thema. Es gibt in der Bibel Prophezie und Apokalypse. Es gibt zwei apokalyptische Bücher in der Bibel, das ist das Daniel-Buch und die Offenbarung. Und diese Bücher sind versiegelt. Und diese Bücher gehen uns überhaupt nichts an. Aber die meisten Prophezeiungen basieren entweder auf Daniel oder auf die Offenbarung, der Antichrist. Und das hat man schon alles gedeutet, wer der Antichrist ist. Hitler, Napoleon, Nero, Papst und weiß ich sonst noch was. Apokalypse ist festgeschriebenes Programm, das läuft. Wenn das einmal anfängt zu greifen, dann nützt alles Beten nicht, dann ist nichts mehr. Dann heißt es sich bücken und warten, bis die Zeit vorbei ist. Aber Prophetie. Gott redet, und jetzt komme ich wirklich praktisch. Jetzt redet Gott. Gott kann etwas sagen, in den Raum stellen, und es passiert nicht. Denk an Jona. Gestern habe ich von Jona gesprochen. 40 Tage, Ninive wird untergehen. Ninive ist nicht untergegangen. Hat sich Gott geirrt? Jona geirrt? Was ist da los gewesen? Die Leute haben Buße getan. Die haben das Problem beseitigt. Gott hat in den Raum gesprochen. Leute haben das Problem gelöst. Die Dinge sind nicht passiert. Also Gott redet. Und bei einer prophetischen Rede kann es sein, dass diese Dinge nie in Erfüllung werden. Und manchmal bin ich froh, wenn diese Dinge nicht in Erfüllung gehen. Gerichte zum Beispiel. Dass sie nie in Erfüllung gehen, wenn Gott mal redet. Wenn Leute Buße tun, die Dinge beseitigen, aufräumen, Ordnung schaffen, dann kommt Friede rein. Da stirbt keiner mehr. Es ist so wichtig, dass wir an die richtig geteilte Bibel glauben. An die richtig geteilte Bibel glauben. Gott spricht. Und jetzt heißt es, wenn er geredet hat, er spricht ja nicht in Deutsch. Gottes Sprache ist nicht Hebräisch. Gottes Sprache ist auch nicht Griechisch und Lateinisch. Gott spricht in einer fremden Sprache. Und jetzt heißt es, Gott redet in Symbole. Und jetzt heißt es, die müssen jetzt übersetzt werden, interpretiert werden, ausgelegt werden, gedeutet werden. Und zu der Botschaft Gottes, zu dem Reden Gottes braucht es jetzt eine Erklärung. Zu dem Reden Gottes, auch wenn du jetzt eine Predigt hörst, und ich denke, es ist manchmal sehr nützlich und gut, wenn man über die Predigt noch redet und sich Gedanken macht, was hat er jetzt wirklich gesagt, oder nach Hause geht und nachliest oder sich hinsetzt, mit jemandem bespricht oder sogar selber Rückfragen macht. Wie hast du das gemeint oder was hast du da empfunden? Aus welchem Geist kam das heraus, in welcher Motivation? Oder wie verstehst du das? Oder wie soll man das verstehen? Rückfragen. Um Träume zu deuten, braucht man immer den zweiten Mann, normalerweise. Um die Schrift zu deuten, bei Philippus hier, wenn ich zurückkomme und sie dem Kämmerer, verstehst du auch, was du liest, braucht er jemanden, der ihm die Schrift erklärt. Um die Wege Gottes zu verstehen, braucht man einen Ausleger, einen Propheten. Um das Gesetz auszulegen, das Gesetz zu verstehen, brauchst du einen Lehrer, der dir das alles erklärt. Um die Lehre Jesu zu verstehen, brauchst du einen, der mit Jesus in der Schule gegangen ist. Sonst gibt es Missverständnisse und Fehlschlüsse. Der Kämmerer liest ein prophetisches Wort. 2. Petrus 1, Vers 19. Das prophetische Wort, ihr tut gut, dass ihr darauf achtet. Meine Lieben, wir sollten das prophetische Wort haben, und zwar in Hülle und Fülle. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt, dass ihr alle Prophezeiungen habt, dass ihr alle Offenbarungen habt, dass ihr alle Gesichter habt, dass ihr alle Impulse des Geistes habt. Ich wünsche das alles, dass alles da wäre, dass die Fülle vorhanden wäre, aber es muss auch umgesetzt werden. Philippus wird beauftragt, ihm das prophetische Wort auszulegen. Also ein anderer Prophet kommt, der mit Gott wandelt, der mit Gott lebt, bekommt den Auftrag, geh zu dem Kämmerer, leg das prophetische Wort aus, der nach dem prophetischen Wort Ausschau hält. Jemand, der dir die Schrift auslegt, muss von Gott beauftragt sein. Sonst ist er ein blinder Blindenleiter. Jemand, der Träume erklärt, muss sich in Träume selber auskennen, mal selbst geträumt haben. Jemand, der deine Seele führt, muss selbst von Gott geführt worden sein, von Gott geleitet sein. Also ich würde niemals Unbefugte, Unfähige an mir herumdoktern lassen. Ich würde mich hüten. Wenn ich mit dem Auto Probleme habe, dann werde ich nicht zum Schuster gehen. Dann werde ich in eine mechanische Werkstatt gehen. Und wenn mein Computer spinnt, dann werde ich zu einem Fachmann gehen, der mir da hilft und so weiter. Da werde ich nicht zu einem Müller gehen. Und wenn ich andere praktische Dinge, ich werde zu einem Spezialisten gehen, der sich auf seinem Gebiet auskennt. Und es ist so wichtig, Prophetie ist so ein komplexes Gebiet, so ein großes Gebiet, dass da nicht Hinz und Kunz sich daran wagen sollte und sagen, jetzt wir, so viele Unbefugte, Ungebetene und nur Beauftragte sind erfolgreich. Menschen ohne Auftrag erleben früher oder später Pannen und Pleiten, wenn sie nicht beauftragt sind. Sie scheitern selbst, sie brennen aus, sie brechen zusammen. plötzlich wissen sie auch nicht mehr weiter. Aber hier, der Philippus kann warten und der Herr führt ihn Schritt um Schritt. Philippus ist sehr sensibel. Interessant, wie Propheten arbeiten, sehr sensibel. Und er sagt, er hält sich zuerst an den Wagen. Er geht, springt nicht gleich drauf, der Herr schickt mich, der Herr schickt mich, der Herr schickt mich. Nein, er hält sich und er läuft einfach hinter dem Wagen mal eine ganze Weile her. Was willst du? Fragt der Mann vielleicht. Und so weiter, so langsam tastet er sich davor, sehr sensibel. Wisst ihr, der Heilige Geist fällt nicht zur Tür hinein. Der Heilige Geist kommt auf Katzenpfoten. Ja, ganz langsam schleicht er sich heran. Er tastet sich ganz langsam heran. Und für mich ist alles fraglich. Ich nehme nicht an, wenn jemand sagt, ich muss. Ich muss nur auf die Toilette manchmal schnell. Das ist das Einzige, wo ich jetzt schnell muss manchmal. Aber sonst muss ich gar nichts. Ich werde nie vergessen, jemand rief mich um morgens um fünf, zwischen fünf und sechs Uhr an. Bruder Matthäus, ich brauche 50 die glücklichsten Menschen auf Erden. Gott hat zu mir gesprochen und im Traum habe ich einen Impuls bekommen, ich solle sofort 50 Bücher bestellen und an die Leute verschenken. Da habe ich gesagt, wie bitte, so früh morgens spricht Gott zu dir und weckt mich noch dabei. Alle Verlage haben noch morgens um fünf, zwischen fünf und sechs Uhr noch zu, ich kann dir kein Buch bestellen. Also, fehl am Platz. Und ich hätte auch warten können, ich hätte es aufschreiben können und ich habe mich geärgert, ich habe die Bücher nicht bestellt. Ich habe gesagt, das ist vom Teufel, was du da als Impuls bekommen hast. Nicht von Gott. Und später hat sich herausgestellt, dass es nur ihr, sie hat nicht einmal das Geld gehabt, um die Bücher zu bezahlen. Oder hätte nie das Geld gehabt, die Bücher zu bezahlen. Es war nur eine Schnapsidee. Nicht realisierbar. Also wenn Gott zu uns redet, sind die Dinge realisierbar. Die sind realisierbar. Philippus ist sehr sensibel, tastet sich sehr vor und arbeitet weiter. Wisst ihr, wenn der Teufel arbeitet, und wir können da unterscheiden, ob Geist Gottes arbeitet oder der Teufel. Der Teufel manipuliert, das ist die eine Art, manipuliert oder dominiert. Die beiden Arbeitsweisen finden wir in der Bibel, im ersten Buch und im letzten Buch der Bibel. Die Schlange sollte Gott gesagt haben. Und dann dominieren, als lässt Feuer vom Himmel fallen, macht große Zeichen, der falsche Prophet. Also der Teufel arbeitet auf zwei Arten, entweder manipulieren oder dominieren. Und für beides hat Gott keine Ader, kein Interesse, macht weder noch. Und er lässt sich auch nicht manipulieren. So manche Christen möchten den lieben Gott gerne manipulieren. Herr, mach das, mach das, mach das. Und er tut es überhaupt nicht. Hat es nicht nötig. Was macht Gott? Er gibt unserem Geist Zeugnis. Er drängt sich nicht auf. Er gibt unserem Geist Zeugnis. Prophetie geschieht immer in Bezeugung. Von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Ist diese Frage hier beim Kämmerer. Wann soll man Kinder aufklären? In der Bibel heißt, wenn dein Sohn dich fragt, dann sag es. Wenn ich jetzt aber anfange, jemanden aufzuklären, wenn er nicht fragt, kein Interesse hat, überhaupt noch nicht einmal so weit ist, dass er es wissen sollte, ist total verkehrt. Wenn dein Sohn dich fragt oder deine Tochter dich fragt, dann wird der Mensch aufgeklärt. Und wenn man mit der Gewalt versucht, jetzt diese Knospe hier aufzumachen, die wird nie mehr blühen. Und so viele Christen blühen nicht mehr, können nicht mehr blühen, weil sie versaut worden sind. Es gibt körperliche, leibliche Vergewaltigung und es gibt geistliche Vergewaltigung. Und durch so viel Missbrauch in charismatisch-pfingstlichen Kreisen ist so viel Schindluder passiert, dass die Christen sie nie richtig der Stimme Gottes öffnen können. Sie wissen nicht, spricht der Herr jetzt zu mir, spricht er nicht zu mir. Was will Gott von mir? Und deshalb ständig diese Frage, deshalb hängen sie an jedem Rockzipfel eines Juden und suchen Antwort und Hilfe. Weil sie es verlernt haben, auf die Stimme des Herrn zu hören. Bezeugt, der Geist Gottes bezeugt. Man soll also erst dem Kind antworten, wenn es fragt. Ungebeten, ungefragte Prophetien verderben die Menschen. Die erklären nichts, im Gegenteil, sie verunsichern und verwirren die Menschen und bringen noch mehr durcheinander. Ungebetene. Prophetien werden normalerweise erbeten. Ich brauche jetzt eine Antwort von Gott. Oder da ist irgendetwas passiert, irgendetwas im Raum. Ich denke nur an Samuel. Samuel betet, rede Herr, dein Knecht hört. Rede Herr, dein Knecht hört. Und dann fängt Gott an zu reden. Gott hat zu Samuel geredet. Und dann geht er zu dem Priester Eli. Eigentlich sollte der Priester Eli wissen, wie Gott spricht, aber der hat schon verlernt, der ist blind geworden. Er hat seinen Taschenrechner, mit dem Taschenrechner zu viel gerechnet und hat das Kopfrechnen verlernt. Und dann, aber er weiß noch, wenn du noch einmal die Stimme hörst, Samuel, dann sag, rede, Herr, dein Knecht hört. Und dann fängt an, Gott zu reden. Am nächsten Tag kann der Eli kaum mehr erwarten. Der sagt, ja, hat Gott noch zu dir geredet? Was hat er gesagt? Aber der hat was Furchtbares gesagt. Heute noch wird dein ganzes Haus ausgerottet werden. Ihr werdet alle sterben. Puh, das ist eine knallharte Prophetie, die der dort nachts bekommen hat. Lieber hätte das gar nicht gehört. Aber Gott redet. Und was passiert? Manchmal ist es besser, wir wissen nicht und die Dinge passieren. Weißt du, wenn wir die Zukunft wüssten, alle Details der Zukunft wüssten, wir würden gar nicht mehr froh. Wir wären gar nicht mehr froh. Ich habe mal einen Artikel, eine sehr starke Kampfansage gegen einige Wahrsager gehabt, die bei uns damals in der Stadt waren. Und ich habe sehr viel Material gesammelt, Pro und Contra, also gegen die Wahrsagerei, dass es alles nur Schindluder ist und alles nur Mache ist und so weiter. Und natürlich hat mir die andere Seite behauptet, ja, wir haben Argumente, so und so. Also da wurde geweissagt und das ist genau exakt eingetroffen. Und da hat mir diese Person mir einen Fall geschildert in Florida. Da ist eine Prophetie gewesen oder eine Wahrsagung gewesen, dass eine Frau dann und dann sterben wird. Eine Wahrsagerin hat geweissagt und die Frau ist dann und dann gestorben an dem und dem Tag. Und ich bin der Sache nachgegangen. Und wisst ihr, was da war? Die Frau hörte von der Wahrsagerin, die Handlinien wurden gelesen, dann und dann wird sie sterben. Sie hat sich erschreckt. Und der Tag stand fest. Der Todestag hat die Wahrsagerin auch rausgefunden, wann sie sterben wird. Und sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, die arme Seele. Damit sie ja nicht rausgeht, damit ja nichts passiert und nichts geschieht. Das habe ich schriftlich belegen können, dass es so war. Und sie hat sich eingeschlossen. Da klopft es plötzlich an der Tür. Sie schreckt sich, fällt rückwärts, bricht sie das Genick, ist tot. Exakt wie geweissagt. Es war keine christliche Prophetie, sondern eine gottlose Prophetie. Bei meiner Frau, eine Zigeunerin, die als kleines Mädchen spielt sie da irgendwo draußen, nimmt an die Hand und guckt und sagt, mit 28 Jahren hören deine Handlinien auf. Und was ist passiert? In dem Jahr, wo sie 28 Jahre alt war, sie hat einen Totalschaden gehabt, ist gegen einen Baum gefahren, hat zwei Operationen gehabt, ging um Leben und Tod. Aber wir haben gesagt, als ihr Geburtstag war, wir haben gesagt, wir nehmen das nicht an. Wir glauben nicht an den Teufel, wir glauben nicht an Wahrsagerei. Selbst wenn der liebe Gott das gesagt hätte, würde ich nicht glauben. Denn der hat kein Interesse an meinem Tod. In der Bibel heißt es, ich will nicht den Tod, sondern ich will das Leben haben. Hätte nicht angenommen. Und meine Frau lebt heute noch. Und wollte sie besser gesund oder einigermaßen, dass sie wohl ist, außer manche Zipperlein, was so in am Alltag kommen. Gewaltsame Prophezeiungen, so was einem aufgezwungen wird, ist eine Vergewaltigung, eine geistige Vergewaltigung. Und die müssen wir uns nicht ergehen lassen. Der Wagen wurde angehalten. Jetzt gehen wir weiter bei diesem Philippus. Geistliche Menschen, die geistlich wachsen möchten, brauchen eine gesunde Gemeinde, gesunde Anleitung. Damit sie auch die Wunden heilen, die in ihrem Leben sind. Sie brauchen Begleitung, sie brauchen Schutz. Und deshalb ist es so wichtig, dass man in eine Gemeinde eingebunden ist. Und er lässt den Wagen anhalten. Stopp mal, wir gehen jetzt nicht mehr weiter, sondern jetzt wird gehandelt. Und jetzt wird eine neue Einstellung eingeübt. Er lässt sich taufen, wird ein Christ. Da werden Dinge glatt gebügelt, geordnet. Und der Kämmerer verstand sofort, was zu tun ist. Er fuhr nicht einfach weiter, als er wusste, dass es Jesus und das Evangelium ihm ausgelegt worden ist. Er hat den Wagen angehalten. Den Wagen anhalten. Du musst unter Umständen exotisch ausgerichtete Kreise sofort verlassen. Das ist so wichtig, um nicht noch weiter verdorben zu werden. Du bist schon genug verdorben vielleicht. Durch falsche Prophezeiungen immer wieder wirst du gehämmert. Und am Schluss glaubst du das, was du nicht glauben willst. Dass dir zuwider ist. Denn weißt du, in deinem Inneren weißt du, was richtig und was falsch ist. Dein Herz weiß die Wahrheit. Du weißt es ganz genau, was dein Lebensprogramm ist. Du weißt, was dir gefällt und dir nicht gefällt, was dir schmeckt und nicht schmeckt. Du kennst dich selbst am allerbesten. Und wenn jetzt jemand anders, dir was anders aufschwätzen möchte, ist Unsinn. Du kennst dich selbst. Und du sollst selbst sein. Und das sollte dein Wille geschehe, Herr, jetzt in meinem Leben. In der Bibel heißt es in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 6, da gibt es die Irrlehrer, die schleichen sich in die Häuser hin und her und ein und aus und suchen die, interessant diese Passage, also ich will nicht die Schwestern jetzt beleidigen, ich habe die Schwestern am Anfang so hochgehoben, jetzt will ich die deutschen Schwestern auch ein bisschen bitten, gnädig mit mir zu sein. Da heißt es, die in den Häusern sich schleichen und die Weiblein verführen. Die Weiblein verführen, die kleine Frauchen da verführen. Und die kleine Frauchen, Frauen gehen normalerweise nur nach Gefühl oder sehr viel nach Gefühl. Ich kann auch sagen, warum. Warum sie mehr nach Gefühl gehen als Männer. Aber das gehört nicht dazu. Die Weiblein verführen. Damals zu der Zeit waren die Frauen ungebildet, hatten keine eigene Meinung. Und so konnte da jemand gut reden und hat sie einfach beschwätzt. So wie ein Vertreter, der irgendwas Unsinniges verkauft. Und meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir eine ganz klare eigene Meinung haben. Einen Mann hätten sie nicht verführen können, weil der Mann eine ganz klare Meinung zu der Zeit damals hatte. Ist auch aufgesessen, Irrlehren, auch abgesehen. Aber es steht nicht um Männlein, es geht um die Weiblein, die verführt werden. Also die keine eigene Meinung sind, die nicht sind, die klein sind, die nicht über sich selbst hinausschauen können, nicht über sich selbst hinauswachsen können. Diese werden verführt, weil sie jemand hochhebt auf besonderen Podest, der ist halt was Besonderes und so weiter. Nur durch dumme Geschwätze, Königin und König. Und da werden sie verführt und fallen da herein. Prophetie. Wie erkenne ich, dass es eine von Gott geschenkte, von Gott gewirkte, von Gott gegebene Prophetie ist? Zuerst einmal, ich habe Frieden in meinem Herzen. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Alles, was nicht den Frieden in meinem Herzen dient, was mich unruhig macht, was mich beunruhigt, verwirrt, verunsichert, kann nicht von Gott sein. Unmöglich. Göttliche biblische Prophetien verstoßen niemals gegen Norm, Anstand und Logik. Ich habe in der Seelsorge einen jungen Mann gehabt. Ich habe lange an ihm arbeiten müssen. Ich habe lange den nicht hingekriegt. Ein Kölner. Der kriegt eine Prophetie. Irgendjemand weiß, sagt ihm, Gott möchte alles von ihm haben. Bist du bereit, mir ganz zu weihen, mir ganz zu dienen und so weiter? Und irgendwann kommt die Prophetie, er soll nach Köln fahren und sich auf dem Platz vor dem Kölner Dom sich nackt auszuziehen. Könnt ihr das denken, dass das der liebe Gott will, dass sich jemand entblößt? Blöße ist gegen den Willen Gottes, gegen Anstand und Norm und Moral. Und er kam raus, oder hat das getan tatsächlich, dieser dumme Esel. Und als er fertig war mit seinem Ausziehen, kam nachher so die grüne Minna, oder wie man das Ding nennt, abgeholt und in die Klapsmühle gebracht. Und dort ist er gelandet. Und dann erschien eine Fratze, der Teufel erschien, und hat gegrinst und gelacht. Einen anderen Fall habe ich gehabt. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt. Eine ältere Schwester liest das Wort Gottes, nimmt das Wort Gottes wörtlich. Ich möchte euch warnen, manche Bibelstellen wörtlich zu nehmen. Ich werde durchs Feuer gehen. Geh mal durchs Feuer, du wirst dich schon verbrennen. Oder durchs Wasser, wenn du nicht schwimmen kannst. Und diese arme Seele hat gelesen, also wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Und dann auch doch das Wunder noch nebenbei gelesen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Und dann hat sie angerufen, Bruder, mal du, das glaubst du an Zeichen und Wunder? Ich sagte, freilich glaube ich an Zeichen und Wunder. Warum soll ich nicht an Zeichen und Wunder glauben? Dann sagte er, weißt du, dann und dann, es war ein Novembertag, werde ich nie vergessen, ein kalter Novembertag, da wird das Wunder passieren. Und sie hat die Leute eingeladen an der Neckarbrücke in Stuttgart. Sie wird über den Neckar gehen und sogar publik gemacht, Zettelchen verteilt. Ein Wunder wird passieren, bitte schaut mein Wunder und so weiter. Wisst ihr, was passiert ist? Die ist mit einem Fuß ins Wasser rein. Und blub, 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 blub. Feuerwehr musste kommen und sie rausholen und sie war auch in der Nervenheilanstalt. Die hat sich seitdem nicht mehr erholt. Nicht nur an Unterkühlung, sondern auch wirklich geistig. Das ist der Teufel, meine Lieben. Der Teufel verführt die Menschen zum religiösen Wahn. Also göttliche Prophetien werden uns niemals, niemals, niemals zum religiösen Wahn verführen. Egal was es ist. Wenn die nur schwimmen gekonnt hätte, der wäre wenigstens, hätte sie nur übers Wasser halten können. Aber dann musste noch der Magen leer gepumpt werden von diesem schmutzigen Neckarwasser. Prophetien verstoßen nie gegen Anstand, nie gegen Logik, nie gegen das, was gut und vollkommen ist. Alles, was dieser Norm nicht entspricht, ist abzulehnen. Natürlich warnt Gott und spricht Gott. Und es ist so wichtig, durch wen spricht Gott. Wenn Gott zu einer Gemeinde sprechen möchte, wird er mich benutzen hier. Als Leiter der Gemeinden. An den Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, an die Gemeinde zu Philadelphia schreibe, an die Gemeinde zu Laodicea schreibe und so weiter. Wird also den Prediger benutzen, zu ihm zuerst mal sprechen, sag es der Gemeinde. Ich werde nie vergessen, ich evangelisiere in der Nähe von Hamburg und da kommt ein puckliger alter Bruder auf mich zu und sagt, ich verdanke mein Leben einer Prophezeiung. Und dann habe ich gesagt, Bruder, erzähl mir was. Er war Prediger in Danzig. Und bevor Danzig zerstört wurde und in Schutt und Asche lag, hat Gott am Sonntag eine Prophezeiung gegeben durch diesen Bruder. Verlass diese Stadt, Geschwister, ich kann heute nicht länger predigen. Ich sag jetzt Amen, bitte nehmt, was ihr habt und geht nicht mehr nach Hause, sondern verlasst die Stadt. Die SS kam, hat diesen Bruder sofort abtransportiert wegen Störung des inneren Friedens. Die Geschwister haben fluchtartig die Stadt verlassen. Wer geglaubt hat, war gerettet. Wer nicht geglaubt hat, der ist umgekommen. Und der wurde auch aus der Stadt geschafft. Und wurde auch gerettet. So, Gott spricht. Ich werde nicht vergessen, hier eine Gemeinde in Berlin, Bruder Erwin Lorenz war hier der Pastor, hat mir diese Geschichte selbst erzählt. Plötzlich während der Predigt, er fühlte jetzt, das ist sein letzter Gottesdienst hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Dann sagte Geschwister, wenn ihr nach Hause geht, bitte nehmt jeder das, was er tragen kann. Ein Stuhl. Oder das und das. Und die Geschwister sind aus dem Gottesdienst heimgegangen. Jeder hat einen Stuhl unterm Arm gehabt oder ein Mobiliar der Gemeinde. Er hat, weil er, glaube ich, im Haus wohnt, hat das Harmonium zu sich hochgenommen. Und dann, was ist passiert? Tag drauf kam die Gestapo und hat die Kirchentür versiegelt. Zugemacht. Diese Tür darf nicht geöffnet worden. Aber wisst ihr, was war? Da war nichts mehr drin. War alles geleert. Der Heilige Geist. Es gibt Prophetien, wo Gott ganz konkret redet. Aber weißt du, wenn Gott solchen Wahnsinn, lass mich mal das als Wahnsinn zuerst mal in den Raum stellen, verkündigt, dann wird er durch glaubwürdige Menschen verkündigen. Also die nicht nur so nebenbei aus den Ärmel schütteln, die auch zu ihrer Sache stehen müssen hinterher. Die werden gesteinigt. Das ist ihr Brot, ihr Leben, ihr alles. Also wenn einer so eine Prophetie sagt, Geschwister, verlass die Stadt bitte sofort. Und zwar geht nicht nach Hause. Gott zeigt mir das gerade jetzt im Augenblick. Also wenn einer sowas sagt, muss wissen, was er sagt. Da kann er nicht spielen. Heutzutage wird so viel Schlaraffentum gemacht. Schlaraffenchristentum. So gespielt. Kann es sein, kann es nicht sein. Und deshalb, wir brauchen was Echtes. Nicht nur Holzpferdchen und Eisenpferdchen, sondern lebendige Pferde. Die ziehen. Amen. Das wollen wir haben. Gott schenke es. Geistliche Prophetien, göttliche Prophetien. Ich sage euch noch einmal, das könnt ihr so als Faustregel nehmen, dann könnt ihr ganz genau wissen, das ist von Gott. Wenn Gott geredet hat, ich habe eine Uhr, okay, dass ich weiß, wann ich Amen sagen muss, dass heute keine Uhr da steht. Sonst geht's mir wie dem Prediger. Der hat immer eine Angewohnheit gehabt, wenn er anfing zu predigen, hat er Bonbon genommen. Und wenn es Bonbon aller war, hat er Amen gesagt. Ich werde Amen sagen, wenn die Kerzen ausgehen. Okay. Und so hat er Bombo genommen, Bombo geschlotzt und wenn sein Bombo fertig war, hat er Amen gesagt. Eines Sonntagmorgens nimmt er auch so aus der Tasche und fängt an zu lutschen, hält seine Predigt einmal durch, denkt er, mein Bombo ist noch nicht alles, macht noch einmal durch, auch noch nicht alles, die Ältesten stehen schon auf die Uhr und gucken und alles so nervös und unruhig und er selber weiß auch nicht mehr, was er sagen sollte jetzt mehr. Dann holt er es raus und sagt, Geschwister, entschuldigt, heute habe ich statt einem Bombo einen Knopf erwischt. Okay. Göttliche Prophetien, wenn sie von Gott sind, da ist Wasser, sagt uns der Kämmerer selber. Da ist Wasser. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Wisst ihr, göttliche Prophetien, wenn sie von Gott wirklich sind, die führen uns alle zum Kreuzen. Die verheißen uns keinen leichten Weg. Und Taufe ist Kreuzigung, Sterben, Beerdigung. Das ist die Taufe. Also wenn Gott dir etwas sagt, wenn es vom Herrn sein sollte, das ist kein einfacher Weg. Das ist der Kreuzesweg, wird eingeschlagen. Da musst du sterben. Da geht's auf Gedeih und Verderben. Da musst du alles durchaus verlieren. Und er hat für seinen Sohn auch keinen anderen Weg gefunden, obwohl Gott erfinderisch ist. Für ihn war und blieb nur der Kreuzesweg offen. Und diesen Weg ist er zuletzt gegangen. Also wenn Gott zu dir etwas sagt und redet, dann wird es immer ein Kreuzesweg sein. Wenn er dir einen Befehl gibt, wird immer diesen Weg gehen. Und dann musst du leiden. Und ich sag heute noch etwas. Wenn du etwas im Geist empfangen hast, im Licht geschaut hast, bezweifle nicht, wenn dann die Dunkelheit kommt, die Schwierigkeiten kommen, die Probleme kommen, das Kreuz kommt. Bezweifle diese Dinge nicht und sag, ja, wahrscheinlich hat der Teufel zu mir gesprochen. Nein, du hast es im Licht gesehen, ganz deutlich, Gott hat zu dir gesprochen. Und sei sicher, es ist der Kreuzesweg. Als Gott zu Maria sprach, du wirst schwanger werden, fingen die Schwierigkeiten an, als sie mit Jesus ging. Gott sucht sich nicht einen einfachen Weg. Weißt du, vor der Wende sind mehrere Familien, auch aus unserer Gemeinde, aus Berlin weggezogen, weil dumme Prophezeiungen in Berlin kursierten, also sie sollen die Stadt verlassen. Mit dieser Stadt wird was Furchtbares passieren. Wisst ihr, was furchtbar war? Die Mauer ist gefallen, das war das Furchtbare. Und es sind einige weggezogen, nach Essen und sonst noch wohin. Und wenn Gott redet, Gott ist kein Hampelmann. Ich sage euch die Wahrheit. Ich habe schon Leute erlebt, auch hier in unserer Gemeinde, die sind durchgegangen. Wir sind manchmal Durchgangslager gewesen hier, wie Lager Friedland. Durchgangslager. Da kamen Leute und sagen, der Herr hat zu mir gesagt, Bruder Madudis, ich soll mich deiner Gemeinde anschließen. Das ist die einzige wahre Gemeinde in Berlin. Ich sage, okay. Die waren 3 Wochen Mitglied. Plötzlich haben sie gesagt, der Herr hat mir gezeigt, ich sollte in eine andere Gemeinde gehen. Dort und dort mich anschließen. Dass ich gesagt habe, sag mal, liebe Schwester, ist dein lieber Gott ein Hampelmann? Ein Dummkopf, der nicht weiß, was er will? Was ist dein lieber Gott? Sagt heute so und morgen sagt es so. Eine ganze Clique, ich werde es nie vergessen, eine ganze Clique von dieser Gemeinde, liegen erst vielleicht 3 Jahre zurück, ist weggegangen. Gott hat gezeigt, wir sollen woanders hin. Und was ist passiert? Ich fahre vorbei, sehe ich 6, 7 Leute vorne an. Die Gabi marschiert da vorne und führt die Mannschaft an. Da sind sie in einer Gemeinde da vorne um die Ecke. Da denke ich, na gut, wenn sie dort eine Gemeinde gefunden haben, ist in Ordnung. Freue mich, wenn sie dort eine Heimat gefunden haben. Ein paar Tage später rufe ich an, die sind nicht mehr in der Gemeinde. Oder erfahre ich, die sind ganz woanders. Und das nächste Mal, die sind ganz woanders, wieder in Zehlendorf sind sie jetzt schon wieder. Und dann sind sie wieder woanders. Die waren jede Woche bald woanders, weil Gott ihnen gezeigt hat, dort, das ist jetzt das Paradies. Unsinn. Das ist ein Waschlappengott. Und diesem Gott dienen wir keine Minute. Der nicht weiß, was er will. Wenn er sagt schwarz, dann ist es schwarz. Wenn er sagt rot, dann ist es rot. Wenn er sagt weiß, dann ist es weiß. Gott experimentiert nicht. Und wenn Gott irgendwo jemand hineinstellt, dann bleibt er. Ich habe mal eine Mitgliederaufnahme gehabt. Interessant, was man manchmal so in 30 Jahren Predigtdienst erlebt. Ich bin noch nie gefragt worden, aber ich nehme ein Mitglied auf und dann frage ich, hast du noch eine Frage? Bei der Mitgliederaufnahme, wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Bei der Mitgliederaufnahme. Wir haben keinen Passus in der Gemeinde, wie man aus der Gemeinde austritt. Und dann habe ich gedacht, ganz schnell, lieber Gott, was soll ich jetzt dieser Schwester sagen? Wie kann ich die Gemeinde wieder verlassen? Es gibt 3 Gründe, wie man eine Gemeinde verlässt. Entweder man zieht weg, das ist eine Möglichkeit. Man fällt vom Glauben ab, die zweite Möglichkeit. Oder man stirbt. Sonst gibt es keine Möglichkeit, eine Gemeinde zu verlassen. Und alles andere ist unbiblisch. Der Herr tat hinzu, und wenn Gott jemand hinzutat zur Gemeinde, dann gehört es zu der Gemeinde auf Gedeih und Verderb. Es sei denn, es sind wirklich so gravierende Dinge, dass du nicht dort bleiben kannst. Und Sünde, offene Sünde, gut, und du solltest mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Da sagt die Bibel, geh aus von Babylon, damit ihr nicht teilhaftig ihrer Sünden werdet. Also ein einziger Grund, wo ich akzeptieren kann, wenn es wirklich eine offene Sünde praktiziert wird und die Leute lassen sich nicht warnen, du hast gewarnt und die Gemeinde ist gewarnt worden und so weiter und die lebt in offener Sünde, denn wer auf einem sinkenden Schiff sitzt, geht mit dem Schiff unter. Also das ist vielleicht noch der vierte Grund, wie man eine Kirche, eine Gemeinde verlassen kann. Also wenn es dort unbiblisch zugeht, wenn dort kein geistliches Leben mehr existiert und wenn der Tod im Topf ist. Auf dem Friedhof hast du nichts zu suchen. Gut, wie prüfe ich weiter, ob es richtig ist und so weiter? Eine Prophetie, eine Inspiration. Es ist zuerst einmal, dass ich frage, was ist der Wille Gottes? Jede Prophetie muss an dem Willen Gottes gemessen werden. Was ist der Wille Gottes? Und das nur mit einem Wort zusammengefasst. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Mehr gibt es nicht über den Willen Gottes zu sagen in der Bibel. Eure Heiligung. Und jetzt heißt es, wer den Willen Gottes erkennen möchte, der muss die Bibel zur Hand nehmen, anfangen die Bibel zu lesen, zu prüfen, was ist ein gottwohlgefälliges Leben. Und bringt das, was jetzt gesagt worden ist, was die Prophetie jetzt sagt, bringt das mich in nähere Beziehung zu Gott? Wenn ja, danke. Wenn nein, wenn sie mich von Gott wegbringt, mich passiv macht. Gottes Wille ist, dass wir aktiv sind. Das ist unsere Heiligung. Dass wir kreativ sind. Dass der Heilige Geist durch dich wirkt. Wir haben gestern gehört, oder gestern habe ich dieses Statement gesagt, Gott hat überhaupt kein Interesse, etwas für dich zu tun. Tut nichts für dich. Er macht für dich keinen Finger krumm. Du magst jetzt geschockt sein, magst diese Gemeinde verlassen, magst kein Interesse mehr haben, in Gottesdienst zu kommen. Gott tut nichts für dich. Gott tut auch nichts an dir. Hör mal gut zu. Er wird überhaupt nichts an dir tun. Nie. Das Einzige, was Gott macht, er wirkt durch dich. Gott arbeitet durch dich. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Gott will dich als sein Werkzeug benutzen. Und das ist, was Gottes Plan ist, eure Heiligung, dass Gott uns gebraucht. Und je mehr er uns gebraucht. Und deshalb, es kann nicht der Wille Gottes sein, Passivität. Zieh dich zurück. Wenn Leute kommen, der Herr hat mir gesagt, ich soll mich zurückziehen. Zieh dich zurück und du bist am Schluss irgendwo versumpft und untergegangen. Zieh dich nur zurück. Das ist, was der Teufel möchte. Zieh dich zurück. Und der Teufel hat ein leichtes Spiel. Morgen früh mache ich weiter an diesem Thema mit dem Einsamkeit und Alleinsein. Sobald du allein kommst, ist der Teufel gleich dabei. Sobald du im Blickfeld von Jerusalem bist, solange traut er sich nichts dir anzutun. Taste dich nicht an. Aber sobald du allein bist, wirst du angegriffen. Und warum du Probleme hast, ist, weil du allein stehst. Du hast niemanden. Zieh dich zurück. Die größten wenn du allen Anfechtungen entgehen willst, stürz dich mitten hinein in eine Gebetsgemeinschaft, in eine Glaubensgemeinde, in eine Gemeinschaft der Heiligen und du wirst den Teufel am schnellsten verdrängen und loswerden. Das ist der einzige vernünftige Weg, wie ich den Teufel loswerde. Also, Passivität ist immer vom Teufel. Und der Teufel kann nur arbeiten, wenn dein Geist passiv ist. Deshalb die ganzen Yogis und die ganzen fernöstlichen Meditationen. Entleere dich, entleere dich, entleere dich. Quatsch! Das ist der größte Blödsinn, der den Menschen verzapft wird. Die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Werdet voll, 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 voll. Immer wieder, wir sollen überlaufen vor der Herrlichkeit Gottes, nicht leer. Und das ist nicht Gottes Weg und Gottes Wille. Leer werden, zurückziehen. Gott, wenn also Prophezeiungen, die sagen, zieh dich zurück, dann sage ich ganz gleich, nämlich kann schon dir deinen Abfallschein geben, dass du abfällst vom Glauben. Denn du bist auf dem besten Weg des Abfalls. Das ist der erste Schritt Richtung Abfall. Trägheit, Lauheit und so weiter. Am Schluss, du wirst vergessen. Du bleibst irgendwo wieder unter fernen Liefen laufen und man kümmert sich nicht mehr um dich. Wer bist du überhaupt? Prophetie hilft mir ganz schnell, dass ich durchgehe, wie man Prophetie richtig prüft und auch wirklich untersucht. Zuerst einmal, wer bringt mir die Prophetie? Welche Person, wer sagt mir diese Worte? Ich habe eine nette Geschichte irgendwo aus Indien gelesen. In Indien ist es passiert. Wir werden ja unseren indischen Gast hier haben. Deshalb muss ich jetzt schon indische Geschichten euch erzählen. Irgendwo in Indien war ein Wahrsager auf einem öffentlichen Platz und gab den Leuten Auskünfte. Und plötzlich kommt jemand zu ihm und sagt, Meister, bei dir zu Hause steht die Tür offen und ist eingebrochen worden. Er lässt alles stehen und rennt schreiend davon und sagt, um Himmels Willen, mein Haus. Anderen hat er geweissagt, anderen hat er prophezeit, aber über sein, und tatsächlich, als er zu Hause ankam, war es eingebrochen und sein Haus war ausgeraubt. Hat nicht gewusst, dass bei ihm eingebrochen wird. Anderen hat er Auskunft gegeben, aber er selbst hat er sich nicht informiert. Also es ist so wichtig, dass, gut, es passieren Fehler, aber es ist so wichtig, dass derjenige, der Weissagungen, Prophezeiungen bringt, auch wirklich selbst in einem prophetischen Geist, in einem prophetischen Dienst lebt und auch selbst so ein Prophet ist. Propheten, die leben das aus, was sie glauben und sagen. Prophetie, göttliche Prophetie bringt dich nie rückwärts, es bringt dich immer vorwärts. Der einzige Rückwärtsgang ist Buße, wo du sagst, es tut mir leid, ich habe Sünde getan, ich habe gesündigt, du Buße. Das ist der einzige Rückwärtsgang, wo wir zurückgehen. Aber wir müssen den Wagen anhalten. Und dann geht es weiter. Ging nicht zurück nach Jerusalem. Er zog seine Straße fröhlich weiter. Das ist die Richtung. Nach der Lehre der Bibel müssen wir wachsen, unsere Gaben fördern. Und das ist, was biblische Prophetie wirkt. Nicht, dass du jetzt deine Gabe unter dem Scheffel stellst, sondern die Gabe auf den Leuchter stellst, dein Talent, deine Fähigkeit gebrauchst. Der Heilige Geist ist kein Störenfried, kein Durcheinanderbringer, kein Verwirrer, kein Verunsicherer. Ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt Glaubensgewissheit, bringt Gläubige zusammen. Also wenn jemand sagt, der Herr hat gezeigt, wir sollen uns von dieser Gemeinde trennen, der ist für mich auf dem Holzweg. Ein Dämon reitet ihn und nie und nimmer der Heilige Geist. Kann nicht der Heilige Geist reiten, weil es gegen die Bibel widerspricht. Es ist gegen das Wort Gottes. Die Bibel, das Wort Gottes sagt, wir sollen einmütig beieinander sein, einer trage des anderen Last, einander sollen wir vergeben. Die Liebe ist das Größte. Alles hört auf, alle Prophetien hören eines Tages auf. Die Liebe ist das Größte. Wo das Element fehlt, vergiss alles andere. Gott kommt zu seinem Recht, nicht Menschenrechte, sondern Gottesrechte. Eine wahre Prophetie bringt Gott zu seinem Recht, zu seiner Ehre, gibt Gott die Ehre, gibt Gott Recht. Der Kämmerer gibt Gott Recht, er lässt sich taufen. Er diskutiert nicht lang, soll ich mich taufen lassen oder nicht? Er lässt sich taufen, steigt hinab ins Wasser und sagt, was hindert mich? Das einzige Hindernis ist vielleicht, dass er zu schön angezogen hat, seine schönen Kleider, die sind nass geworden. Prophetie ist nicht Profilierung des Einzelnen, sondern jede biblische Prophetie, 1. Korinther 2, 7, lass mich selber nachgucken. Jede gilt dem allgemeinen Nutzen. Also es ist nichts für mich. Eine Prophetie geschieht nicht für mich, sondern für den allgemeinen Nutzen. Wieder, Gott wirkt durch uns. Und wenn andere gesegnet werden, wirst du auch gesegnet. Wenn die anderen gestärkt werden, wirst du gestärkt. Wenn die anderen brennend werden im Geist, du kriegst auch ein paar Funken rüber und wirst auch brennend im Geist werden. Alles muss zur Besserung dienen, zur Heiligung dienen und zwar zum allgemeinen Nutzen. Lass mir nur gucken, ob die Stelle richtig ist. 1. Korinther 2, muss ich gucken, ob 7 ist. Nein, 12 wird es sein. Ja, 12. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Also die Offenbarung des Geistes wird einem geschenkt, damit sie dem anderen nützt. Also göttliche Prophetie ist nie egoistisch, nützt immer den anderen. Er schmeichelt nicht, die göttliche Prophetie. Die göttliche Prophetie bindet nie Menschen an Menschen, versklavt niemals Menschen, sodass man von den Menschen abhängig wird. Jetzt muss ich den Propheten wieder fragen. In Süddeutschland gibt es eine ganze Gemeinde von fast 700 Leuten. Und die gehen auf die Straße und die Missionieren nennen sich Spätregengemeinde in Beilstein bei Heilbronn. Und die gehen auf die Straße und die Missionieren und sie fragen, möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Welcher Christ möchte nicht wissen, was Gott über ihn denkt? Ich möchte schon wissen, was Gott über mich denkt. Und so viele Christen, die missionieren nicht unter der Welt, unter den Weltmenschen draußen auf der Straße, sondern sie versuchen, Christen herauszupicken und sie fragen die Christen, möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Also mir wäre schon mummelig, wenn ich wüsste, dass der andere weiß, was Gott über mich denkt. Also das wäre schon für mich gefährlich. Ich möchte nicht wissen, dass du weißt, was Gott über mich denkt. So, ich soll selber herausfinden, was Gott über mich denkt. Das ist meine Aufgabe, meine persönliche Aufgabe, die Meinung Gottes über mein Leben herauszufinden. Deine Personalakte, nur du sollst Einsicht haben in deine Personalakte im Himmel. Und sonst hat niemand ein Recht, in deiner Personalakte zu schnüffeln. Und da wirst du vielleicht entsetzt sein, wenn du selbst, und nur du selbst darfst hineingucken und in deine Stasi-Akte dort oben Einsicht nehmen. Was denkt Gott über mich? Und wisst ihr, nachdem Philippus den Mann getauft hatte, das Wunder passiert. Er wurde plötzlich entrückt. Und das ist wie göttliche Prophetie, aber sofort Abnabelung. Denn die Weichen sind gestellt worden. Jetzt muss der Mann selbst in die Richtung gehen. Jetzt muss er selbst den Weg wissen. Jetzt hat er das ABC in die Hand bekommen. Jetzt hat er den Rechner. Jetzt kann er damit rechnen. Jetzt kann er damit selber umgehen. In einem Geist gewirkten Gottesdienst, da müssen keine Prophetien gegeben werden. Bitte hört mir gut zu. In einem geistgewirkten Gottesdienst müssen eigentlich keine Prophetien gegeben werden. Da spricht Gott durch den Heiligen Geist. Ich habe früher war die Pfingstgemeinde und die Gemeinde Gottes auch noch ganz komisch. Die haben eine Angewohnheit gehabt. Wenn ich so gepredigt habe wie jetzt heute Abend oder vielleicht ein bisschen mehr enthusiastischer. Ich habe noch brennender gepredigt. Meistens habe ich keinen Pult gehabt und habe nur eine Bibel gehabt, die man biegen kann. So, und wenn ich so gepredigt habe, plötzlich während der Predigt, und dann strampeln die so mit den Füßen, Frauen vorwiegend, und alles gucken zu, und bringt eine Weissagung. Und weißt du, ich kam von der Bibelschule, habe die Salbung Gottes auf mein Leben geführt, ich habe gefastet und gebetet für den Gottesdienst, und da wird mein Gottesdienst unterbrochen, kann nicht mehr weitermachen. Und so weiter. Und das hat mich so gestört. Und es war mir so eine Last und so ein Problem. Und da verstehe ich Paulus, wo er sagte, lass schön alles ordentlich zugehen, einer nach dem anderen. Und wenn der andere ausgeredet hat, der andere soll reden dann. So, diese biblische Ordnung. Ja, und dann plötzlich ist mir irgendwie der Gaul durchgegangen. Als wieder sowas ist, habe ich gesagt, Schwester, schweig im Namen Jesu. Sitzen sogar meine frommen Geschwister, ich habe den Heiligen Geist gedämpft. Gewiss, es war ein Schock in der Gemeinde. Man muss manchmal mit Schocktherapie die Menschen heilen. Anders kommt man nicht zurecht. So wie der Will Smith mit dem Kübel Wasser hier. So hat sich niemand getraut, aus der Reihe zu fallen. Niemand getraut. Oh, das wäre ganz schön in der Philadelphia-Gemeinde. Gemeinde auf dem Weg ist tatsächlich einer aus der Reihe gefallen, hat den Kübel genommen und überschüttet und ist schön nass geworden. Er wird gesund, er wird es nie mehr vergessen, dass man nicht aus der Reihe fällt. So, nur nebenbei, es war ein heilsamer Schock. Aber ich habe nicht den Heiligen Geist gedämpft, sondern der Geist, der in mir wirkt, wirkt in der Schwester, wirkt in jedem und er arbeitet zusammen. Also deshalb in einem geistgewirkten Gottesdienst, wo sehr viel Gottes Wort, Gottes Botschaft, Gottes Inspiration, Gottes Werk rüberkommt, muss nicht zusätzlich noch so Schlagsahne drauf. Das ist genug. Und jetzt solltest du diese harte Speise annehmen und essen. Wenn tatsächlich nicht alles gesagt worden ist, dann kann auch eine Prophetie eine Ergänzung sein. Prophetien, meine Lieben, sind nur Ergänzungen zu dem, was eigentlich nicht gesagt wurde oder nicht gesagt werden konnte oder nicht rüberkam aus irgendwelchen Gründen, nur als Ergänzung und muss sich immer mit dem decken, was in der Schrift geschrieben steht. Rema und Logos sind immer identisch. Das geschriebene Wort Gottes und das gesprochene Wort Gottes müssen sich immer wieder decken. Prophetien sind immer nur Hilfsmittel. Also du darfst, wenn du jetzt eine Prophetie für dein Leben bekommen hast, in irgendwelcher Form, nie als Wort Gottes akzeptieren, sondern nur als ein Hilfsmittel. Und jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Gut, jetzt muss ich suchen. Wie verhält sich das alles? Die in Berea heißt es in der Apostelgeschichte, sie prüften, ob es sich so verhält. Und du wirst erst dann ein gesundes, gutes Gotteskind, wenn du prüfst, ob sich so verhält. Und dann dein Verstand gebrauchst und anfängst, deinen Verstand zu gebrauchen. Philippus wurde entrückt und jetzt muss der arme Kämmerer selber weiter. Aber er war so fröhlich, er zog nach Äthiopien, hat die äthiopische Kirche gegründet, die bis heute existiert. Fast nicht zu glauben. Und das, was der Philippus ihm auf dem Wagen so mitgeteilt hat, hat ausgereicht, um die äthiopische Kirche zu gründen. Philippus war nur eine Ergänzung. Eine Vertiefung für den Gottsucher, eine Weiterführung. Als das erledigt wurde, wurde der Philippus sogar vom Geist Gottes selbst entrückt. Der Heilige Geist hat es nicht mehr für nötig gehalten, ihn noch länger dazulassen. Wäre nur länger da geblieben, hätte nur Unsinn verzapft. Hätte mehr Schaden angerichtet als Heil. Und wenn Menschen zu lange rummachen an dem, was Gott tut, machen sie mehr kaputt, als dass sie nützen würden. Es muss also eine gesunde Abnabelung auch von den Prophetien und den Propheten geben in unserem geistlichen Leben. Und das, was wir nachher mit unserem klaren Verstand, sachlichen, nüchternen Verstand gebrauchen können, das und entscheiden können, das sollten wir tun. Dazu brauche ich keine Offenbarung. Das, was in der Bibel schwarz auf weiß geschrieben steht, da hast du zum Beispiel vielleicht nur eine Frau, manchmal kommen Leute und die wollen heiraten. Und das Mädchen oder der junge Mann ist ungläubig. Und dann fragen sie ja, Bruder Matutis, könntest du den Herrn fragen, ob ich diese Person nehmen soll oder nicht? Und dann frage ich, ist die bekehrt oder ist sie nicht bekehrt? Und wenn die nicht bekehrt ist, habe ich schon gleich, brauche ich gar nicht den Herrn zu fragen. Werde ich auch nie den Herrn fragen, ob es Gottes Wille ist, zu nehmen oder nicht zu nehmen. Werde ich den Herrn gar nicht fragen, weil es eine Beleidigung Gottes für mich wäre. In der Bibel steht, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wenn einer nicht den Weg Jesu geht, lass die Finger weg. Ist nichts für dich. So hart wie das klingen mag, steht in der Bibel. Oder soll ich mich taufen lassen oder nicht taufen lassen? Frag den Herrn, soll ich mich taufen lassen oder nicht taufen lassen? Es steht schwarz auf weiß. Oder Zehnten geben oder so viele andere Dinge, was wir an Fragen haben, was wir tun sollten oder was richtig oder falsch ist. Es gibt natürlich Feinheiten, wo wir dann prüfen müssen. Aber der Rahmen, das Fundament, so das Gerüst, Skelett oder der Bau, der ist uns schon vorgeschrieben. Da gibt es nicht viel zu rütteln. Und dann gibt es auch noch die Erfahrung dazu. Und dazu brauchen wir keine Offenbarung, keine Prophetien. Dazu sollten wir das, was normal ist und was gesund ist, die Erfahrung gebrauchen. Da ist einmal jemand hat sich mal verkleidet, ein Feldherr. Er hat sich verkleidet und ging zu einem Priester in der Zeit von Karthago. Er ging zu einem Priester und hat gesagt, ich möchte herausfinden, soll ich jetzt ein Unternehmen starten, einen Kampf führen und so weiter. Und dann hat er ein Opfer gebracht und der Priester hat das Eingeweide des Opfertiers auseinandergenommen und dann sagt er so dem Eindruck nach, was ich sehe, du sollst ablassen von jeder Unternehmung. Lass die Finger weg, es wird nicht gut abgehen. Und dann sagt er, ich bin Hannibal. Willst du einer Kalbsleder mehr glauben als einem erfahrenen Feldherr? einer Kalbsleber mehr glauben als einem Feldherr. Gut, wir wissen von seinen Kämpfen von Hannibal, aber auf jeden Fall in dem Feldzug, wo er dann sagte, dass er der Kalbsleber nicht viel zutraut, sondern seiner Erfahrung hat er doch recht gehandelt. So viele Menschen, die versuchen mit der Kalbsleber zu fahren und suchen bei der Kalbsleber Hilfe und Rat, anstatt der Erfahrung, der Vernunft und der Logik. Der Mann zog fröhlich seine Straße weiter. Göttliche Prophezeiungen, göttliche Weissagungen, göttliche Botschaften, die machen uns fröhlich. Nicht nur friedlich, sondern auch fröhlich. Oh, Halleluja. Halleluja, es ist gut. Wer dann auf dem Weg ist, einmal den Weg gefunden hat, der muss nicht immer fragen, bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch Kind Gottes? Bin ich noch gerettet? Wenn du gerettet bist, bist du gerettet. Da musst du nicht ständig dich überzeugen, ich brauche wieder ein Wort des Herrn, bin ich noch Kind Gottes oder nicht? Solange du auf dem Weg bist, musst du nur auf die Zeichen achten. Bin ich noch auf dem Weg? Und bleib auf dem Weg. Und selbst wenn der Weg noch so unsichtbar ist, noch so unkenntlich ist, auf die Zeichen, wenn du auf dem Weg bist, du müsstest erst dann nach dem Weg fragen, wenn du den Weg verloren hast. Und das passiert nicht so oft. Wenn du auf einem Wanderweg bist und wenn wir uns auf dem Glaubensweg aufmachen, da sind die Wege ganz deutlich gezeichnet, markiert. Immer dem Kreuz nach. Dem blauen Kreuz oder dem roten Kreuz oder dem schwarzen Kreuz, egal welchem Kreuz, immer dem Kreuz nach. Wenn du dem Kreuz nachgehst, erst wenn du das Kreuz eine ganze Weile nicht mehr gesehen hast, musst du es fragen, was habe ich falsch gemacht? Und wenn du dann den Weg suchst, dann solltest du so lang zurückgehen, wo du zum letzten Mal wusstest, dass du noch auf dem Weg warst. Und von da aus darfst du dann nachher weitermachen. Wir kommen langsam zum Schluss. Wahrscheinlich haben so viele Menschen sich heute so verlaufen, deshalb brauchen sie so viele Prophetien und Prophezeiungen und fragen, bin ich noch auf dem Weg? Herr, was denkst du über mich? Was willst du von mir? Und so weiter. Weißt du, Eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Entscheidungen. Die Psychologen sagen, der Mensch trifft 2 oder 3 Mal große Entscheidungen in seinem Leben. Nicht mehr und nicht weniger. 2 Mal wahrscheinlich ist das meiste, was wir an Entscheidungen treffen. Und alles andere sind Folgeentscheidungen. Der Entscheidung. Und wenn du dich einmal entschieden hast, Jesus zu folgen, dann hast du eine Entscheidung getroffen für den Rest deines Lebens. Und jetzt musst du nur noch auf die Zeichen achten, dass die folgen. Und du wirst dann inne werden. Interessant ist, als das Gesetz, als Moses lebte, gab es keine Prophezeiungen. Warum? Das Gesetz hat ganz klar vorgeschrieben, links und rechts, Mitte, oben, unten, war alles genau definiert. Wo man das Gesetz hatte, brauchte man das nicht. Und wer das Wort Gottes kennt und das Wort Gottes versteht und das Wort Gottes forscht und liest und studiert, eigentlich braucht er keine Prophezeiungen. Der hat alles. Da steht es schwarz auf weiß. Das andere ist so unsicher, so wischiwaschi, so unsicher, das muss noch geprüft werden anhand des Wortes Gottes. Hier hat es schwarz auf weiß. Und lest bitte, zur Zeit von Moses, die ersten 5 Bücher Moses, gab es keine Propheten. Kein einziger Prophet. Die kamen erst viel, viel später, als das Wort verwischt war, als die keine Bibel mehr hatten. Und ich frage mich, wie haben die Gottesdienste gefeiert ohne der Bibel? Und wir lesen erst bei Hiskia oder Josia, man fand das Wort Gottes. Das sind schon 600 Jahre, sind die, haben die schon den, 400 Jahre haben die den Tempel. Die haben Gottesdienst gefeiert und ohne der Bibel. Wahrscheinlich waren es Charismatiker. Nur dem Heiligen Geist. Nur dem Heiligen Geist und sonst und keine Bibel. Und deshalb gab es so viel Irres. Jeder tat, was er wollte, heißt es in der Bibel. Jeder tat, was er wollte. Warum? Weil sie wild geworden sind. Gab keine Orientierung, nichts. Sie wussten nichts. Und dann weinten sie. Wie konnten wir so sein? Und dann haben sie das Gesetz wieder auf den Leuchter gestellt. Und was sie gemacht haben, war ein ganz großer Fehler. Und den Fehler sollten wir nicht machen, den die damals gemacht haben. Dann zuerst einmal nur Heiliger Geist und am Schluss nur das Gesetz. Und da kamen die Schriftgelehrten, da kamen die Pharisäer. Das ist die Geburtsstunde. Meine Lieben, und wir sollten ausbalanciert sein. Etwas von dem und etwas von dem. Und das andere Extrem, du siehst, wo das Judentum heute hingekommen ist, mit ihrer Dogmatik, mit ihrer Gesetzlichkeit und dergleichen. Und auch das Christentum. Zuerst waren sie ausbalanciert und dann zeitlang nur Mystiker. Die ersten 500 Jahre des Christen, nachdem die Kirche Kirche war, nur Mystiker, lauter Kirchenväter, alles das waren zum großen Teil sehr gelehrte Leute, aber auch sehr stark in Mystik verfallen. Und dann im 11. Jahrhundert Dogmatik. Nichts mehr von Mystik. Wollen wir nichts mehr zu tun haben, das ist alles Spinnerei. Und wir sollen uns vor Extreme hüten. Extreme in dieser Seite, Extreme in dieser Seite. Ausgewogenheit. Das ist der goldene Mittelweg. Auch in der Prophetie. Und wenn ich manchmal nicht weiß, was es zu tun ist, dann lasse ich's. Was machst du beim Fischessen, wenn du Fische isst, mit den Gräten? Schluckst du die Gräten? Hast du so einen Magen, dass du Gräten schlucken kannst? Die lasse ich links liegen. Vielleicht werde ich einmal im anderen Leben Fischgräten essen können und mich von Fischgräten ernähren. Aber dieses Mal lasse ich's. Deshalb sind Dinge, die ich nicht verstehe, die ich nicht akzeptieren kann, die lasse ich bringen und lasse ich stehen. Zum Schluss nochmals. Echte Prophetien ordnen unser Leben mit Gott. Damit Gott durch dich wirken kann. Sie bringen dich zurecht, Korrekturen. Sie bringen dich wirklich zurecht. Und du solltest dich dem fügen. Es ist schlimm, wenn dann eine Weissagung kommt und die ist wirklich ernst und man macht es nicht. Wir haben hier einen Fall erlebt. Ich erzähle eine Geschichte zum Schluss. Also ich denke, dass ich jetzt bald Amen sage. Eine Geschichte. Und zwar, wir hatten hier eine Prophezeiung. Da kam jemand, der bekehrte sich hier und ließ sich auch taufen. Und nach der Taufe ist seine erste Frage, noch im Taufraum, noch in nassen Kleidern, wie wird man bei euch Ältester? Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du, das wird man nicht. Das ist eine Sache, die Gott schenkt, Ältester zu werden. Und er hat angestrebt, sein ganzes Dasein, er wollte unbedingt Ältester, was ganz Großes werden. Und dann bekommt meine Frau, dann es zu feige, mich zu fragen, fragte meine Frau. Und meine Frau sagt ihm, so wie die Katholiken, gehen zu Maria, statt zu Jesus. Und fragt meine Frau, Heidemi, wie, ich möchte gerne und so weiter so ein Amt in der Gemeinde kriegen, wie kriege ich ein Amt? Was muss ich tun? Und dann betet meine Frau und kriegt eine Antwort, Simon der Zauberer. Und bekommt auch eine Botschaft. Und ich habe am selben Tag, ich wusste nichts von dieser Frage, die er stellte, noch am selben Morgen habe ich einen Traum gehabt, da kommt ein russischer Transport mit russischen Kleidern und dieser Transport darf nur vorwärts und rückwärts hier vorne fahren und wir sollten eine bestimmte Person nur an die Bäume, ich habe diese Kirche von dieser Kirche geträumt und wir sollten diese Person nicht an die Pflanzen, denn das ganze Feld war reif, weiß mit Ernte, gute Ernte. Wir sollten diese Person nicht an die Ernte, sondern nur an die Bäume ranlassen. Und dann nur vorne und nach vorne und hinten, also dieser Straße, den Weg davor habe ich das im Geist gesehen. Gut, ich konnte damit nichts anfangen. Meine Frau hat dieses Gespräch gehabt, Tag davor und so weiter. Und jetzt kommt der russische Transport. Da werden Autos aufgeladen. Es war im Winter, März, April. Und die Erde war noch gefroren. Also es muss im März gewesen sein. Die Erde war noch gefroren. Und da stand dieser Transport. Und ich habe morgens geträumt. Ich bin hingegangen, habe ich den Leuten gesagt, ihr dürft hier auf dieser Straße, auf dieser Pflasterstraße, nur vorwärts und rückwärts fahren. Und nicht auf dem Gelände wenden oder sonst was. Denn ich wusste nicht, wieso ich diesen Traum morgens hatte. Aber auf jeden Fall, ich hatte diesen Traum. Nur vorwärts und rückwärts. Erklärt denen, lasst euch den Dolmetscher übersetzen. Dem Dolmetscher erkläre ich nur vorwärts und rückwärts wird gefahren. Okay, gehe nach Hause, 3 Uhr nachmittags klingelt bei mir das Telefon, Gartenbauamt ruft an. Herr Matudis, was ist hier vorne vor der Kirche los? Da sitzt ein Sattelschlepper in der Erde drin, sich eingemalt, kommt nicht mehr raus. Wir mussten sogar noch technischen Hilfsdienst holen, damit der überhaupt aus dem Dreck da rauskam. Und einige hundert Mark für Erde, um neu aufzufüllen. Gott hat uns gewarnt, nicht reinlassen. Gut, das war der Mann, diese betreffende Person, es hängt immer mit dieser selben Person zusammen. Diese Person fragt immer, wie werde ich Ältester? Und für uns war der Mann kann an die Bäume, aber nicht an die Frucht, an die Ernte ran. Geht er nach Russland. Und alles Mögliche macht er in Russland, ist ein Dolmetscher, kennt sich in russischer Sprache aus. Und geht mit nach Russland. Und in Russland gibt es noch Propheten, so wie den Agabus hier gegeben hat. Und wisst ihr, was dort passiert in Russland, in einer Gemeinde, der irgendwo da in Kiew oder bei Kiew übersetzt? Da kommt dieser Prophet in den Gottesdienst, ist 1200 Kilometer gefahren zu diesem Gottesdienst, für diese bestimmte Situation. Der Gottesdienst ist zu Ende, geht er nach vorne und sagt, Bruder, könntest du dein Hemd aufmachen? Dem Dolmetscher, der von dieser Gemeinde hier war. Könntest du das Hemd aufmachen? Alles ist erschrocken, da knüpft sein Hemd auf und da ist ein Amulett mit einem Mantra. Dann sagt er, kannst zuknüpfen, danke. Dreht sich auf der Stelle um, der Prophet, und geht fort. Alle sind entsetzt, geschockt. Was will der Prophet von dir und so weiter? Der Prophet hat nur gesagt, mach dein Hemd auf und wieder zu. Und dieses Mantra und ist gegangen. So, die Brüder haben gesagt, was ist und was soll's und so weiter. Es war ein Guru, ein Yoga-Lehrer, der über 100 Leuten ein Mantra verpasst hatte und so weiter und sich nie davon innerlich gelöst hatte. So, und der geht mit und will Gott dienen und will, so wie der Simon der Zauberer, Macht haben, zaubern und so weiter, weiter wirken, weiter wursteln, weiter arbeiten. Aber Gott hat ihn entlarvt. Und die Brüder rufen mich an von Russland. Bruder, mach du das, wenn der Bruder zurückkommt, bitte red mit ihm oder schließen aus der Gemeinde aus. 2 Möglichkeiten hast du. Entweder bekehrt er sich, ändert sich. Und ich habe gesagt, ich gebe Gnade, ich lasse Gnade walten. Ich erwarte, dass er zu all den Leuten hingeht und sagt, dass er sich bekehrt hat und das Mantra, das er gegeben hat, ungültig ist. Der hat nämlich alle Adressen gehabt, das wusste ich, dass er die Adressen hat. Aber dass er sich nicht gelöst hatte von der Sache, das wusste ich nicht. Das wusste der Prophet, 1200 Kilometer in Russland weg, kam zu dem Mann, um dem Mann zu helfen. Das war eine Gnadenstunde Gottes in seinem Leben. Nicht angenommen. Und gut, da hat das nicht akzeptiert. Ich muss ihn ausschließen aus der Gemeinde. Seine ganze Familie ist mitgegangen. Und was passiert? Ich bade am Toten Meer. Liegt da so in diesem Wasser und lass mich da vom Salzwasser tragen. Und da höre ich jemand, wo Deutsch spricht. Aber denke ich, wunderbar. Im Ausland freue ich mich immer, wenn jemand Deutsch spricht. Und sage ich, oh, sind Sie auch aus Deutschland? Ja. Wo kommen Sie? Aus Berlin.